Subkutan.
Kultur von der Tutgalt.
Culture that gets under your skin.
Eine Bäuerin, die alte Pflanzensorten bewahrt, ein Archivar, der Radiobeiträge digitalisiert, ein Doktor, der antike Puppen flickt. All die haben etwas gemeinsam. Sie sammeln und archivieren und bringen so ein Stück aus der Vergangenheit zu uns in die Gegenwart. Aber wo kommt der Sinn vom Sammeln an seine Grenzen? An ihre Grenzen kommen heute schon Museumsdepots, die keinen Platz mehr haben für noch mehr historische Gegenstände. Den Sammlerinnen, den Archivaren und denen, die sagen, stopp, jetzt reicht es mit Sammeln. All denen widmen wir uns heute bei Subkutan, der halbstündigen Kultursendung auf Rabe. Am Mikrofon ist Nicola Mohler. Einen schönen guten Morgen.
Achtung, Kulturspitze!
Wieso sammeln Menschen? Wieso ist das wichtig für die Gesellschaft? Und wieso werden Depots von Museen immer grösser und noch grösser? Der Kunsthistoriker Joachim Huber beratet Museen zum Sammeln und auch zum Entsorgen. Mit ihm hat unsere Redaktorin Martina Waldis geredet.
Ein Stuhl, der bald auseinandergeht, eine kaputte Spieldose, ein Tisch, der gewackelt, eine muffige Perücke. Objekte wie die würden wir in unserem Alltag schnell mal durch ein neues ersetzen. Im Museum aber werden sie restauriert und aufbewahrt, sodass sie uns alle überdauern. Wieso wir so fasziniert sind von diesen alten Objekten, das weiss der Kunsthistoriker Joachim Huber.
Das eine ist, dass wir es als Quelle nutzen, oder? Aber das andere ist ein subjektives Gefühl, oder? Das könnt ihr auch nicht beschreiben, definieren, was das effektiv ist. Warum ist jemand von einer Raphael-Zeichnung absolut hin und weg und jemand anderes findet, das ist total langweilig. Dafür findet er irgendein Schüttler etwas Tolles, oder?
Dass man aber Museen mit Relikten füllt, ist nicht immer so gewesen. Erst im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Nationalstaaten und dem damit verbundenen nationalen Geschichtsbewusstsein hat man angefangen, Museen mit alten Sachen zu füllen. Was man dabei als wichtige Quellen angeschaut hat, das hat sich immer wieder verändert.
In der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert vielleicht noch ist Barock absolut kein Sammlungsthema gewesen. Im 19. Jahrhundert ist man auf das Mittelalter los, weil man dort seine Wurzeln gesehen hat. Heute ist eigentlich keine Grenze, oder?
Keine Fassade darf angelenkt werden. Jedem Gegenstand wird eine historische Bedeutung zugesprochen. Depot wachsen und wachsen. Eine Entwicklung, die Joachim Huber kritisch entgegenschaut.
Ich würde vermuten, dass sich die Depotfläche in den letzten 30 Jahren verdoppelt hat. Und wir werden es irgendwo nicht mehr leisten, einfach immer größere und neue und bessere Depots zu machen. Und für mich ist eigentlich die Frage, was müssen wir heute machen, dass wir in 100 Jahren möglichst viel relevante historische Substanz noch haben, die quasi unsere Geschichte dokumentiert.
Depots wieder abbauen und anstatt 20 Nähmaschinen nur eine aufzubewahren, das sage ich dann aber auch nicht so einfach, meinte Joachim Huber. Unter anderem, weil der juristische Prozess enorm aufwendig ist und ein Objekt entlassen, teurer sage ich, als mit Platz zu arbeiten.
Das hat auch damit zu tun, dass in Europa natürlich die meisten Museen öffentlich sind, das ist die öffentliche Hand. Und wer entscheidet dann letzten Endes für die öffentliche Hand? Das ist dann auch wieder eine persönliche Frage.
Und bringt eine riesige Verantwortung.
In den letzten Jahrzehnten hat man einfach allem und jedem eine historische Bedeutung zugebildet, was es ja effektiv auch hat, auf eine Art. Und das hat aber dazu geführt, dass man eben keine Fehler machen will.
Grosses Misstrauen in die Fähigkeit, Entscheidungen für die Öffentlichkeit zu treffen, sentimentale Gefühle wie Nostalgie bestimmen unser Verhältnis zum Kulturbesitz. Laufen wir in Gefahr, nicht nur besitzen, sondern besessen zu werden? Oder, wie der deutsche Historiker Philipp Blom sagt, wird unsere eigene Kultur museal? Der Joachim Huber fordert neue Denkansätze für unsere sammelwütige Gesellschaft.
man müsste eigentlich die ganzen Grundlagen, warum dass wir das Ganze machen, warum sammeln wir, warum fahren wir so ab auf historische Objekte, das müsste man eigentlich mal philosophisch auf ein neues Fundament stellen. Letzten Endes verschanzen wir uns halt hier hinter einem historischen Weltbild vom 19. Jahrhundert. Und das trägt einfach nicht mehr.
Ein Beitrag von der Martina Waldis.
Subkutan.
Nicht nur in Museen werden Gegenstände aus der Vergangenheit bewahrt, sondern auch bei Pro Specia Rara oder im Archiv von Radio SRF. Für Radio Dreifach hat Linus Rüge zwei Menschen porträtiert. Eine Hobbygärtnerin, die alte Pflanzensorten am Leben erhaltet, und ein Archivar, der Radiobeiträge digitalisiert.
Margarita, ist der Schlüssel da oben? Ah, das ist also das ist noch besser. Ah, dann nehmen wir gerade hier schnell.
Ja, das ist eigentlich mein Gemüsegarten. Da ist auch etwas gemischt mit Blumen und natürlich mit meinen Samenträgern von Pro Specia Rara. Wir sehen es hier bei den Erdbeeren, sind Zwiebeln.
So sieht das aus mit Kompaktusanlagen, gefüllt mit Bändern. Schön. Uhren nummeriert. Dann schnappen wir uns hier ein Band. Und gehen mal rauf zur Bandmaschine. Legen das auf und schauen mal, was das für schöne Geräusche generiert.
Also, ich habe hier ein paar Käfer gehabt. Und die werde ich, wenn sie reif sind, tue ich die nachher eigentlich auf. Und nehme den Daumen hier die Käfer raus. Tue sie in ein Gefäß. Entweder ein Flachs, dass ich sie nachher entweder noch ein paar Tage noch einmal nachzurechnen kann. Und die eigentlich so auskiffeln. Im wirklichen Sinn des Wortes.
Also du brichst sie auf,
oder? Ich breche sie auf, ja.
Die Reutiger Käfer ist nur eine von vielen alten Gemüse- und Blumensorten, die Corinne Gfeller auf ihrem Hof zu Opligen anpflanzt. Jeden Frühling kommt sie ein Päckchen über, voll mit Samen von alten Pflanzenarten. Sie setzt die Samen dann in ihrem Garten, lässt die Pflanzen wachsen und erntet im Herbst wieder frische Samen. Die schickt sie zurück an Pro Specia Rara, eine Organisation, die alte Nutztiere und Kulturpflanzen erhaltet. Dank der Corinne Gfeller hat Pro Specia Rara immer frische, keimfähige Samen. Angefangen hat sie durch einen Zufall.
Rund 2002 habe ich eine Tomate bekommen, die ich so nicht gekonnte, die habe ich dann eben gegessen und ein bisschen Samen davon genommen. Und die haben mich so extrem gut gedünkt und habe nachher angefangen, von dieser alle Jahre wieder zu säen und wieder Samen zu nehmen. Und habe die nachher auch weitergegeben und mein Vater war ganz begeistert und hat gesagt, gell, machst du die wieder und so. Und nachher habe ich gedacht, ich sollte mal herausfinden, was das für eine Tomate ist.
Das sieht man doch gerade mal schön, da hat doch jemand mir gemacht. He? Die einzelnen Tracks nummeriert und die sind hier mit Gelband unterteilt. Ein schönes Vorspannband habe ich auch. Also das ist alles wirklich so ein Band auflegen, eine Bandmaschine. Da ist sicher auch etwas drauf.
Eines von tausenden alten Tonbändchen, die im Studio Brunnenhof vom Schweizer Radio im Fernsehen lagern. Auf solchen Magnetbändchen hat das Schweizer Radio bis vor 10 Jahren seine Aufnahmen archiviert. Im Archiv des SRF digitalisiert Martin Hotan die Bändchen, damit man die alten Sendungen und Musikstücke weiterhin hören kann.
Ich bin aber vielleicht auch nicht der klassische Archivar. Ich habe nämlich keine Ausbildung in diesem Bereich. Ich bin eigentlich gelernter Werkzeugmacher, Filmmechaniker. Aber ich habe 1985 mit dem angefangen, per Zufall, dass jemand braucht, der sich ein bisschen Musik auskennt. Und vor einem halben Jahr im Altenstudio Basel eben, jetzt gehe die Specials-Platte, Rock- und Black-Music-Specials-Platte, ein bisschen katalogisieren, im Sinne von Kärtchen schreiben. Einer, der einfach weiss, ah, das ist etwa das, der einfach grob verstanden hat, was auf dieser Platte drauf ist. Für mich ist ich habe es gerne gemacht, mir hat das Spass gemacht. Und ich habe mit Musik zu tun gehabt, das habe ich sowieso faszinierend gefunden.
In dieser Sendung geht es um Archiv. Archive müssen nicht staubig sein, Archive sind spannend. Durch das, dass sie zeigen, wie es mal anders war, sagen sie uns, dass nicht alles so muss sein, wie es jetzt ist. Und bringen uns vielleicht sogar darauf, wie es anders könnte werden. Damit das Archiv so hehre Funktionen kann erfüllen kann, muss man aber zuerst überhaupt etwas archivieren. Die Kunst sei, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig aufzubewahren, sagt der Psychoanalytiker Peter Schneider.
Also ein Archiv, was nicht vollständig ist, ist ein schlechtes Archiv. Aber andererseits ist ein Archiv, was umstandslos alles sich einverleibt, eben auch ein unbrauchbares Archiv, weil es eben schon nach kürzester Zeit aus allen Nähten platzt und überhaupt nicht bewältigt werden kann. Das ist wie mit den Landkarten. Die Kunst der guten Landkarte ist es, eben so viele Details zu zeigen, wie man braucht, und all die Details, die man nicht braucht, wegzulassen. Aber es gibt eben nicht die ideale Landkarte für alle, sondern eine Wanderkarte muss detailreicher sein. Für einen Piloten ist sie wahrscheinlich unbrauchbar, weil sie eben viel zu viele Details zeigt und keinen Weg zeigt, wie man jetzt von Zürich nach New York kommt.
Und darum finde ich es eine Chance, alles können zu haben. Und ob das dann alles braucht oder nicht, das soll bitte später beurteilt werden. Ich wäre froh, man hätte gewisse Sachen noch, die wir nicht haben. Von dem her gesehen finde ich es wichtig, alles zu nehmen. Unabhängig von der Qualitätsdiskussion. Ich maß mir doch nicht an zu wissen, was jetzt wichtig ist. Und aufgrund von dem zu selektieren. Horrorvorstellung. Also in dieser Beziehung bin ich der klassische Archivar. Sammler.
Also ich finde es halt extrem spannend, oder? Wenn man nicht nur eine Tomatensorte hat, also immer den gleichen Salat, das gleiche Rüebli zum Kochen oder so. Es ist eigentlich ein Riesengewinn. Und eben vor allem auch geschmacklich. Also da bleibt einiges auf der Strecke, wenn man da noch mal außen so die gleichen gezüchteten Sorten hat.
Der Martin Hotan spult das Bändchen zurück und versorgt es. Stellt den Kompi ab und bedeckt den Bildschirm wieder mit einem Staubschutz. Die Digitalisierungsanlage hier im Archiv wird selten gebraucht. Der grosse Haufen Arbeit macht eine spezialisierte Firma in Deutschland.
Ich habe morgen einen Lastwagen, der nimmt plus minus etwa 2000 so Bänder mit. Irgendwann kommen die Bänder wieder zurück. Sie sind gemacht, in der Regel einen Monat später, plus minus. Und dann kommen auch die Audiofiles zurück. Die Überlegung dahinter ist ganz klar, die SRG will ihr Archiv öffnen. Das ist ein grosses iTunes, das da gebaut wird. Da kann man sich nachher einloggen und hören. Wir gehen davon aus, dass wir grosso modo unsere Bestände 2020 digital haben. Und zwar nicht auf einer digitalen Halde, sondern in einer Datenbank, recherchierbar, also auch findbar. Unser Job ist doch eigentlich, zu konservieren und für die nächste Generation bereitzustellen. Darum digitalisieren wir jetzt auch. Also an dem her gesehen, nein, wir machen nicht die Türwächter. Wir schauen, dass noch etwas rum ist. Wir sind auch schuldig, das mitzuschneiden, mit aufzuzeichnen, damit die nächste Generation zum Beispiel gescheit forschen kann. Wenn das bildet... Ups, jetzt haben wir einen Lichtausfall, weil wir uns zu lange nicht bewegt haben. Jetzt haben wir wieder, wunderbar. Und dann ist doch das auch eine Frage, was haben wir gesehen? Selektion, Aufbewahrung. Das bildet doch auch ein Land ab, ein Stück weit. Also über welche Themen wird berichtet? Und wie ist über die Themen berichtet worden? Das gibt den Zeitgeist wieder. Da gibt es ganz tolle Tondokumente. Pariser Studentenunruhe, 68. Echo der Zeit. Die ersten Aufnahmen, merkst du noch, da ist der Mann mit dem Mikrofon, steht hinter den Polizisten und schaut so ein bisschen, was da passiert.
Ein Kern von Studenten, die mehr nihilistisch als revolutionär sind, steht seit langem im Mittelpunkt des Kampfes in der moralischen Wüste der Hochschulzentren. Was wollen Sie? Man weiß es noch nicht. Was können Sie? Man sieht es heute.
Und irgendwann merkst du plötzlich, da redet ein anderer, ein Jüngerer, und der steht auf der anderen Seite.
Plötzlich ertönte ein Kommando und aus 6, 8 Gewehren schossen Polizisten Gasgranaten in Richtung der Studenten. Diese Granaten explodierten mit großem Knall und sofort stiegen Gaswolken auf. Die Jugendlichen stoben auseinander, pressten Taschentücher vors Gesicht, brachten sich in Sicherheit. Dann ertönte ein weiteres Kommando und die Polizisten, die in ihren schwarzen Uniformen und den Schilden wie Statisten in einem Cocteau-Film aussahen, bestiegen die Einsatzwagen, die entlang der Straße standen. Kaum war die Polizei weg, bilden sich Diskussionsgruppen.
Ein Archiv mit Pflanzenarten oder mit Radiosendungen steht nicht im luftleeren Raum. Ein Archiv holt Stücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Aber was, wenn die Leute in Zukunft echt von der Vergangenheit erfahren? Das kann man noch nicht wissen. Und das macht das Archivieren schwierig, sagt Peter Schneider.
Man weiß ja nicht genau, was interessant für die Nachkommen ist. Also, und da hat man sich ja auch schon grundlegend vertan. Also das ist sehr lange Zeit gang und gäbe gewesen, einfach die wertvollen Dinge für die Nachwelt aufzuheben. Und die Museen sind voll von solchen wertvollen Dingen. Und dann gibt es auf einmal eine Geschichtsschreibung, die sich eben am Alltäglichen interessiert, an den Alltagsgegenständen, am Müll zum Beispiel. Also es ist vielleicht interessanter zu wissen, was die Leute weggeworfen haben oder was sogar im Klo gelandet ist, weil das lässt Rückschlüsse auf die Ernährungsgewohnheiten zu, als irgend so eine blöde Vase, von denen man jetzt auch schon Tausende hat, die jetzt nicht mehr viel Neues über die Zeit aussagen, die aber damals der Besitzer vielleicht für wahnsinnig wertvoll gehalten hat.
Ja, die Strasse ist recht stark befahren. Es ist halt dort zum Emmental, oder? Weil Lastwagen, die hier direkt gegen Luzern fahren. Und es ist viel Verkehr, ja. Aber jetzt, alles kann man nicht haben.
Der Garten von der Corinne Gfeller ist der vermutlich ursprünglichste von allen Berner Bauerngärten. Ganz viele alte Pflanzenarten von Prospecie rara wachsen hier. Ein Radieschen in der Form von einem Rüebli, das so scharf ist, dass man es kaum essen kann. Unglaublich süße Erdbeere, die aber schon nach einem Tag oder zwei platschig sind. Schwarze und gelbe Tomaten, fleischige, saure, schlauchförmige und riesige. Dieses Jahr hat Corinne Gfeller 18 neue alte Sorten in ihrem Garten aufgenommen. Ihre Lieblingspflanze kommt aber jedes Jahr wieder. Inzwischen von allein.
Mit dem Mond, das ist vielleicht jetzt schon so ein bisschen eine spezielle Beziehung zu diesen Worten. Die Sorte ist Niederhünigen. Hier ist jetzt eine aufgegangen. Die ist, sage ich jetzt mal, halb gefüllt. Hier sieht man fast ein bisschen rein. Ist aber jetzt so eine, die ich im Prinzip ausreissen muss, weil sie eben nicht übereinstimmt mit der eigentlichen Sorte. Sie sollte eben gefüllt sein. Jetzt bin ich wirklich alle Morgen da durch. Und dann halte ich mich eigentlich recht strikt dran. Ich habe jetzt dritte oder vierte Jahr. Und jetzt ist er also viel super anfangen. Der erste Samen ist der beste oder der keimfähigste. Und der, wo man den vielleicht auch nicht so gut kann dröschen oder jetzt hier auskiffeln oder etwas, ist meistens auch nicht so der, der gut keimt oder den man weitererhalten will. Man nimmt eigentlich wirklich von den schönsten Pflanzen und von den besten den Samen weiter. Das ist zum Beispiel jetzt beim Salat. Nehme ich eigentlich die schönsten, wo man denkt, ja, die wären jetzt gut zum Essen oder so, lasse ich halt den stehen. Die meisten neuen Sorten, die ich pflanze, die werden zum Beispiel nicht so hoch. Die ist jetzt relativ hoch, die wird ja, 1,60 m, 1,70 m, schätze ich jetzt mal. Und viele Leute wollen lieber heute, ja, dass sie nicht mehr so gross wird und dass sie sich schon gleich am kleinen Busch ernten können, oder? Aber ich finde es jetzt noch praktisch, dann muss ich nicht so weit unten ablesen.
Archivieren kann ein schönes Hobby sein oder ein spannender Job. Etwas aus der Vergangenheit in die Zukunft überzuretten, das ist manchmal aber auch richtige Arbeit. Es passiert nicht automatisch, kostet Mühe, Kraft, Geld und Ausdauer. Mit Archivieren ist man nie fertig, muss sein Handwerk immer wieder im Laufe der Zeit anpassen.
Langzeitspeicherung, digitale, da wissen wir alle ganz, ganz wenig. Praktisch. Erfahrungswert. Wir wissen einfach, dass zum Beispiel ein Teil der Daten von der Mondlandung nicht mehr ausgelesen werden kann, weil es auf dem falschen Medium ist und weil keiner mehr lebt, der den Code noch lesen kann. Okay. Und das zählt mehr oder weniger immer noch. Das sind ja nicht als Migrationsschritt, das ist permanentes Abschreiben. Wir hocken einfach nicht mehr im Kloster mit Kerzenlicht und brauchen vielleicht für die erste Seite und den ersten schönen grossen Buchstaben 2 Wochen. Aber die Idee ist immer noch die gleiche. Wir sind immer am Umschreiben. Es sind dauernd Migrationsschritte.
Die Erhaltung, das bleibt eigentlich. Oder? Das ist eigentlich ein Prozess. Die Pflanze, die muss auch nicht stillstehen. Die tut sich eben in dem, dass ich es vielleicht hier anpflanze und jemand in Zürios oder jemand eben auf höherer Lage, dass sich die auch weiterentwickeln. Oder? Die soll auch nicht stillstehen und die tut sich auch vielleicht wieder ein bisschen verändern. Aber auch von den Umweltbedingungen her, oder? Das ist ja zum Teil noch gleich halt vielleicht vor 200 Jahren oder vor 50 Jahren mehr, wie es gesehen ist. Oder? Durch das, dass man es eben alle Jahre wieder eigentlich auspflanzt, soll sich das lebendig erhalten bleiben. So.
Also ich glaube, wo man heute sehr ansteht, was kann man eigentlich sammeln? Also E-Mails zum Beispiel, wie archiviert man die? Die amerikanischen Präsidenten müssen ja ihre E-Mails archivieren. Wir müssen das nicht. Und ich meine, mit jedem Serverabsturz bereinigt sich so ein Archiv von selber. Also während das früher, wie die Bibliothek von Alexandria, wenn die abgebrannt war, war das eine Katastrophe. Und solche Katastrophen passieren aber laufend im Kleinen, mit jedem neuen Computer, wo man keine Lust hat, die alten Daten wieder zu rekonstruieren, sondern findet, das brauche ich alles gar nicht mehr, wandert das auf den Schrott. Und ja, die Frage ist, wie heutige und dann auch künftige Archive zum Beispiel mit diesen neuen Anforderungen umgehen.
Feature «Stücke aus der Vergangenheit» hat Linus Rüge vor 2 Jahren für Radio Dreifach produziert. Den Link dazu findest du auf unserer Homepage. Subkutan. Subkutan. Heute bei Subkutan schauen wir in Archiv und Depots rein. Dort werden Gegenstände aufbewahrt, die sonst wären entsorgt worden. Der Max Bufer erhält Puppen, Teddybären und andere Spielzeuge. Wieso das wichtig ist und was Puppen mit prekären Lebens- und Arbeitsumständen zu tun haben, das weiss unsere Redaktorin Livia Schambrunn. Sie hat die Puppenklinik in der Berner Gerechtigkeitsgasse besucht.
Über 100 Glasaugen schauen mich aus dem Schaufenster an. Ich beobachte ganz viele kleine Fingerli und rote Fußbäckli. Ich stehe vor der Puppenklinik in der Altstadt Bern. Neugierig gehe ich rein. Dort treffe ich auf Max Pulver. Ihm gehört die Puppenklinik. Er verkauft und repariert Puppen, Teddybären und auch Wanderspielzeuge. Er erzählt mir, wie er vor ungefähr 45 Jahren zu seiner ersten selber geflickten Puppe gekommen ist. Die verdankt er nämlich einer geschickten Verkäuferin. Anstatt einer teuren Puppe hat sie ihm eine Alternative angeboten.
Nachher sagt sie, aber wartet, ich habe etwas. Und nachher ist sie hinterher ins Räumchen gegangen und kommt mit einer Drucke vor. Und dann war eben dort die Puppe drin. Und jetzt bin ich fast ein bisschen schockiert. Dann habe ich gesagt, jo, was soll ich jetzt machen? Dann schaut sie mich so an und dann sagt sie, ja, denk flicken. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich noch nie gemacht und das kann ich doch nicht. Und dann sagt sie, das sehe ich euch an, dass ihr das könnt.
Und die Verkäuferin hat recht gehabt. Der Max Pulver hat die kaputte Puppe mit seinem handwerklichen Geschick repariert. Noch dies noch hat er immer mehr Puppen von Verwandten und Bekannten geflickt. Irgendwann hat er seinen Bürojob gekündigt und eine eigene Puppenklinik aufgetan.
Oh, heute fasziniert es mich eigentlich noch, wenn etwas kaputt kommt. Etwas, das wieder stand gestellt werden sollte, das Geschichte hat. Weil die ältesten Puppen, die sind schon bereits weit über 100-jährig, 120 bis fast 200. Das hat eigentlich immer Puppen gegeben. Man hat das selber gemacht und geschnitzt. Oder aus Zweigen hat man Puppen gemacht in der Urzeit.
Das Interesse der Leute an den antiken Puppen hat aber abgenommen, sagt Max Pulver. Die Puppen werden nicht mehr so häufig wie früher als Deko gebraucht. Auch ist die günstige Massenware aus dem Ausland eine grosse Konkurrenz geworden auf dem Spielzeugmarkt. Die alten Puppen unterscheiden sich durch die Herstellung und Materialien zu den neuen Produkten. Die neuen Puppen sind zum Beispiel aus Vinyl oder Plastik gemacht. Die Haare sind nicht echt und auch kann man die Köpfe nicht gut abnehmen. Aber nicht nur das Material ist anders, sondern auch ein anderer wesentlicher Punkt.
Es ist manchmal schon Schicksal hinter einer Puppe oder hinter einem Teddy. Wenn ein Kind nicht geliebt ist worden oder es schwer hatte oder sonst. Es gibt viele Geschichten zu erzählen. Das merkt man schon. Ja, ich spüre es. Und eben vor allem, wenn sie es erzählen, die Kunden, was sie erlebt haben als Kind. Und viele haben ja auch den Krieg mitgemacht.
Die Puppen erzählen allen eine persönliche Geschichte. Gleichzeitig erzählen sie aber auch Geschichten von prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen. Die antiken Puppen sind früher nicht nur in Fabriken hergestellt worden. Zum Teil sind sie auch durch Heimarbeit entstanden. Dort hat oft die ganze Familie in einem Raum geschlafen, gegessen, geflickt und gegossen. Härte, wenn nicht sogar elende Arbeitsverhältnisse, sagt Max Pulver. Er erhofft sich darum für die Zukunft,
dass die Kultur vor allem nicht einfach plötzlich auf die Seite geschoben wird und vergessen wird. Weil es ist doch viel Arbeit und viel Leid dahinter. Viel Freude natürlich auch, aber bei der Herstellung von diesen Gegenständen ist auch viel Leid dahinter. Ich denke auch an die Leute, die das gemacht haben und unter welchen Umständen eben. Das ist auch ein Teil von dem, was ich erhalten
will. Vor der Puppenklinik schaue ich nochmal ins Schaufenster und sehe all die Puppen mit ganz anderen Augen. Ich denke an ihre Geschichten und an Max Pulver, der die Geschichten am Leben behalten.
Ein Beitrag von Livia Schambrunn. In der Puppenklinik von Max Pulver an der Gerechtigkeitsgasse findest du im Moment etwa 1500 Puppen und Spielsachen. Einfach so als Tipp mit Ausblick auf die Weihnachtszeit.
Rabe!
Das war die heutige Kulturspritze, die unter die Haut geht. Alle Details zu den heutigen Beiträgen findest du auf unserer Webseite www.rabe.ch/subkutan. Dort kannst du auch alle verpassten Sendungen nachhören. Nächste Woche geht es im Subkutan Talk um die Berner Tanz- und Performancegruppe Pink Mama. Sie erzählen, wieso sie Tanz und Theater miteinander vermischen, wieso Gender für sie wichtig ist und sie erzählen über ihre neue Tanzperformance Jungle, die ab Mitte Dezember im Dojo aufgeführt wird. Und wenn du mitmachen willst bei Subkutan, dann musst du jetzt in die Hose. Noch bis am Freitag hast du nämlich Zeit, um dich für das Praktikum als Kulturjournalistin zu bewerben. An der heutigen Sendung haben mitgemacht Martina Waldis, Livia Schambrunn, Linus Rüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicola Mohler. Einen schönen Tag.
Rabe. Dein Programm.